Der NSU-Prozess ist heute Morgen nach einwöchiger Unterbrechung wieder aufgenommen worden und schon nach einer Stunde gleich wieder durch zahlreiche Anträge der Verteidigung von Frau Schäper und von Herrn Wohleben und anderer Konsorten in Unterstützung des Nazi-Feldes unterbrochen worden. Unter anderem Besetzungsrügen, aber auch Raumfragen stehen im Mittelpunkt. Kurzum, auch die Bundesanwaltschaft soll als Zeuge verhört werden. All das läuft. Für uns ist über das Ticket, das Losticket von Radio Lotte, Franz Burschel, da ausgewiesener Kenner der Nazi-Szene aus dem Antifa-Bereich. Und er hat vor dieser Verhandlung einen folgenden Bericht zusammengestellt, den ihr jetzt hört.
In München soll heute der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und mutmaßliche Unterstützer fortgesetzt werden. Nach der Prozesseröffnung wurde die nächste Verhandlung auf den heutigen Dienstag vertagt. Ich begrüße jetzt am Telefon den Lotte-Berichterstatter Friedrich Burschel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Der bisherige Prozess ist über den Auftakt noch nicht großartig hinausgekommen. Grund dafür waren zwei Befangenheitsanträge der Zschäpe-Verteidiger. Worum ging es da eigentlich ganz konkret bei diesen Befangenheitsanträgen?
Also die Zschäpe-Verteidiger, die drei Verteidiger von Beate Zschäpe haben nur einen Befangenheitsantrag gestellt und da ging es vor allen Dingen darum, dass sie, wie alle anderen Menschen, die den Gerichtssaal betreten, durchsucht werden mit Leibesvisitationen und Scannen und so weiter. Und dagegen haben sie sich verwahrt, das haben sie als Diskriminierung und Desavouierung bezeichnet, weil sie sagen, Verteidiger haben einen sehr hohen Rang im Gerichtsverfahren und es sei ein völlig nicht nachvollziehbares Misstrauensvotum, wenn man sie quasi durchsuchen würde vor dem Betreten des Gerichtssaals unter dem Vorwurf mehr oder weniger, sie würden unbewusst gefährliche Gegenstände zugesteckt bekommen von den Angeklagten oder sonstigen Leuten oder sie würden mit denen gemeinsame Sache machen und sowas. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starker Vorwurf gegen das Gericht gewesen, den auch sehr, sehr viele andere Anwälte, die an dem Prozess beteiligt sind, sehr ernst nehmen, weil sie sagen, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Es hat diese Diskussion ja vor 30 Jahren schon mal gegeben, als es um die RAF-Prozesse in Stammheim ging, wo auch die Verteidiger leibesvisitiert wurden. Und also insofern ist dieser Befangenheitsantrag der Verteidiger von Beate Zschäpe sehr, sehr ernst zu nehmen. Und er ist allerdings bereits abgelehnt worden.
Und der andere Befangenheitsantrag, der kam von der Verteidigung von Wohleben.
Richtig.
Und welchen Hintergrund hatte der?
Also da war es relativ eindeutig. Also es ist ja bekannt, dass Ralf Wohleben sich durchaus relativ eindeutige Szeneanwälte genommen hat für seine Verteidigung. Und das ist in diesem Fall Olaf Klemke, den man als solchen auch kennt. Und der hat also zunächst Befangenheit insofern konstatiert, als er gesagt hat, Beate Zschäpe hat drei Verteidiger, mein Mandant, also Ralf Wohleben hat nur zwei Verteidiger. Das sei also ungerecht und das sei auch nicht sachgemäß, zumal der Aktenberg, der zu bearbeiten wäre, sei groß genug, auch bei Wohleben, dass hier drei Verteidiger dran arbeiten könnten. Dagegen, gegen diese Art von Argumentation hätte natürlich noch niemand was gehabt. Interessant wurde es allerdings erst dann, als er sagte, wen er gerne als dritten Verteidiger haben wollte. Und das ist nämlich Wolfram Narath. Und Wolfram Narath ist auch kein Unbekannter, der war bis 1984... also bis zum Verbot der Wikingjugend, deren Bundesführer, hat also eine ganz, ganz eindeutige Ausrichtung und Vita vorzuweisen. Und da würden sich im Gerichtssaal also die zwei Richtigen zusammenfinden, abgesehen von der dritten Verteidigerin, die auch durchaus ein beschriebenes Blatt ist. Und insofern wurde dann schon klar, in welche andere Richtung das geht. Also man muss da schon sehr deutlich unterscheiden zwischen den Verteidigern von Beate Zschäpe und denen von Ralf Wohleben. Klemke hat dann noch einen, wie soll man sagen, dritten Aspekt mit reingenommen, der es nochmal deutlicher machte. Er hat sich dagegen verwahrt, dass das Gericht Briefkuverts aus der Knastkorrespondenz von Ralf Wohleben beschlagnahmt hat. Das Gericht hatte die beschlagnahmt mit der Begründung, dass in den Adressaufschriften der Angeklagte wo Leben bestimmte Buchstaben zu Hakenkreuzen verfremdet hätte. Und da war also Olaf Klemke, der Verteidiger, empört und hat gesagt, das sei eine kalligraphische Gestaltung der Adressaufschrift und es sei also ein gesteigerter Verfolgungseifer zu konstatieren, wenn das Gericht hier eine rechte Gesinnung drin sehen würde. Also da diese zwei Teile von Klemkes Befangenheitsantrag haben dann schon eine sehr deutliche Sprache gesprochen, wes Geistes Kind er ist oder in welche Richtung er gehen möchte. Und natürlich ist auch dieser Befangenheitsantrag abgelehnt worden. Man muss es vielleicht mal ganz kurz nochmal erklären, wie das läuft. Also ein Befangenheitsantrag ist ja zunächst mal etwas, was nicht unerwartet kommt. Also wenn eine Verteidigung etwas vorzubringen hat gegen das Richterkollegium oder den vorsitzenden Richter in diesem Fall, dann machen die das natürlich bevor, also versuchen es möglichst früh zu machen und in diesem Fall jetzt zu Beginn des Prozesses, also bevor die Anklageschrift verlesen werden konnte, um möglicherweise zu verhindern, dass schon Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und dann ist der Gang der, dass das einem anderen Richterkollegium, einer anderen Kammer vorgelegt werden muss, dieser Befangenheitsantrag, weil natürlich das Richterkollegium nicht über seine eigene Befangenheit befinden kann. Es kann dazu Stellung nehmen, genauso wie die Bundesanwaltschaft dazu Stellung nimmt und jeder am Prozess Beteiligte. Aber entscheiden muss es auf jeden Fall ein anderes Richtergremium, eine andere Kammer. Und die sind offensichtlich der Argumentation von Richter Götzl gefolgt und haben die beiden Befangenheitsanträge abgelehnt.
Und nun war aber zwischenzeitlich auch schon vergangene Woche bekannt geworden, dass diese Anträge abgelehnt werden. Wie gesagt, das macht eine andere Kammer. Es hätte also trotzdem weitergehen können im Prozess. Warum gab es dennoch eine längere Pause? Ist darüber jetzt inzwischen was bekannt geworden?
Nee, eigentlich nicht. Und das hat ja für diese Verärgerung gesorgt. Es war nicht nachvollziehbar, weil Richter Götzl selber auch am ersten Verhandlungstag gesagt hat, sie, also das Richterkollegium, entscheiden, dass sie nach ihrer eigenen Einschätzung weitermachen mit der Hauptverhandlung. Und 3 Minuten später hat er gesagt, aber deswegen setzen wir jetzt trotzdem die nächsten 2 Verhandlungstage, also letzte Woche Dienstag und Mittwoch, ab. Und da waren natürlich viele wie vor den Kopf gestoßen, weil sie gesagt haben, einerseits haben sie gesagt, die Befangenheitsanträge werden angenommen, aber wir verhandeln trotzdem weiter und dann wird aber trotzdem unterbrochen. Also das war irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar und ist nach Aussage von etlichen Nebenklagevertretern auch nicht üblich. Es ist absolut unüblich, dann aufzuhören und erst eine Woche später weiterzumachen, bis die Entscheidungen der anderen Kammer wirklich vorliegen. Also insofern hat das für viel Irritation gesorgt, nicht zuletzt deshalb, weil es ja auch bedeutet hat, dass die Leute ihre gebuchten Hotels, ihre Flüge, ihre Urlaube und alles Mögliche dran geben mussten. Sie hatten 2 Tage umsonst gebucht und das hat natürlich insbesondere bei den Angehörigen und den Nebenklagevertreterinnen für sehr, sehr viel Unmut gesorgt. Mhm. Einer der Nebenklagevertreter, Alexander Hoffmann, hat mir gegenüber gesagt, es sieht fast ein bisschen so aus, als würde das Gericht hier massiv dran arbeiten, dass nicht so viel Publikum mehr da ist. Das führt jetzt natürlich sehr weit, aber es ist vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ja, nun wird es also weitergehen, also es kann weitergehen beim Oberlandesgericht in München. Zunächst muss ja auch die Anklage verlesen werden. Wie wird das jetzt ablaufen? Es sind ja mehrere hundert Seiten, also ist das jetzt in den nächsten Wochen zu erwarten irgendwann?
Ja, also ist es so, am ersten Verhandlungstag sind bereits weitere Anträge angekündigt worden. Da geht es zum einen auch um den Saal, also um die Ungeeignetheit des Saals, also dieser Gerichtssaal im Justizzentrum in München, von dem gesagt wird, der ist schlecht belüftet, der ist zu klein, da kommt kein Licht rein und so weiter und so weiter. Und auch das könnte nochmal zu Verzögerungen führen. Allerdings, wenn angefangen wird mit der Verlesung der Anklageschrift, dann wird das durchgezogen. Und es ist im Gerichtssaal so, dass das gesprochene Wort gilt. Das heißt also, nur was eingebracht worden ist, mündlich in die Verhandlung, gehört dann auch zum Gerichtsverfahren dazu. Das heißt also, die 400 XY Seiten müssen von A bis Z vorgelesen werden. Und das wird mit Sicherheit ein paar Tage in Anspruch nehmen, also weil es sind ja Na, das muss man sich schon auch nochmal wieder ins Gedächtnis rufen. Es geht um 10 Morde, es geht um 15 Banküberfälle, es geht um Sprengstoffanschläge mit vielen, vielen Verletzten. Also das ist auch wahnsinnig viele schreckliche Vorwürfe, die da gemacht werden. Und die müssen ja auch irgendwann mal ausgesprochen werden als Vorwürfe. Und das ist die Verlesung der Anklageschrift.
Ein Vertreter der Bundesanwaltschaft, der hat am Rande der Prozesseröffnung davon gesprochen, man gehe jetzt weiterhin davon aus, dass es sich beim NSU um eine Drei-Personen-Zelle handle, also dass die Leute nur mit geringer Unterstützung von außen ausgekommen seien. Das klingt jetzt anders als vor Wochen noch, als von einem weit verzweigten Helfernetzwerk die Rede war. Also wie lässt sich das erklären? Ist das ein Rückzug oder ein Täuschungsmanöver oder was ist dahinter zu vermuten?
Ja, also ich vermute mal, dass die Bundesanwaltschaft sich da auf die sichere Seite bringen will. Das heißt also, sie will damit möglicherweise ins Kraut schießen, denn Verschwörungstheorien auch irgendwie das Wasser abgraben. Es ist nur wirklich bizarr, wenn man sich anschaut, was sie da geäußert haben am Rande der Prozesseröffnung. Da gab es eine kleine Pressekonferenz, wo sie also erstens wieder diese, es ist ja quasi so eine Einzeltäterthese, ne? Drei Leute sind eine Zelle, die dann eine enorme Energie entwickeln, um Leute umzubringen und haben eine Handvoll Helfer, die da möglicherweise mit auf der Anklagebank sitzen. Tatsache ist, dass sich allein was den Thüringer Heimatschutz angeht, einfach Verzweigungen zu anderen Nazi-Netzwerken nachweisen lassen, zu Blood and Honor und anderen, die einfach deutlich machen, dass da eine Vernetzung stattgefunden hat, die viel, viel größer ist und dass viel, viel mehr Leute wussten, was da vor sich geht. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich sehr, sehr verwunderlich, dass die Bundesanwaltschaft da jetzt das runterzureden versucht. Es wird sich zeigen, inwieweit sie dabei bleiben können. Sie haben auch geäußert, dass sie nicht bei ihren Ermittlungen nicht festgestellt haben, dass es irgendeine Verstrickung staatlicher Behörden in die Tätigkeiten der NSU gegeben hat. Und das ist auch, würde ich mal sagen, nach allem, was man aus den Untersuchungsausschüssen weiß, eine sehr, sehr steile These. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass natürlich auch Akten vernichtet worden sind, die für die Ermittlungen dann nicht mehr zur Verfügung standen, man also bestimmte Dinge auch gar nicht wissen kann. Und insofern, ich glaube, die Bundesanwaltschaft möchte vielleicht auch die Erwartungen insoweit dämpfen, dass viele meinen, jetzt in diesem Gerichtssaal wird das alles von A bis Z aufgearbeitet. Womit sie recht haben, ist, dass das etwas sein wird, was auch außerhalb des Gerichtssaals und auch von Medien und sowas aufgearbeitet werden muss. Es müssen diese Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse mit denen des Gerichts in Beziehung gesetzt werden. Es muss da irgendwie ein Zusammenhang hergestellt werden, was eine Gerichtsverhandlung vielleicht in der Weise nicht leisten kann.
Soweit Friedrich Burschel, unser Berichterstatter in München vom NSU-Prozess. Vielen Dank, Fritz.
Gerne. Tschüss.